Ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass wir eine gute Europameisterschaft spielen, weil ich zum einen glaube, dass so ein Heimvorteil tatsächlich ein richtiger Vorteil ist und auch, weil ich glaube, dass wir schon auch in den letzten Jahren nicht ganz so schlecht waren, wie wir oder wie es die Ergebnisse vielleicht glauben machen. Ich glaube, wir haben dieses Jahr viele deutsche Mannschaften mit auch dann ja zum Teil vielen deutschen Nationalspielern in internationalen Wettbewerben gesehen, die weit gekommen sind, die eine richtig gute Rolle spielen. Wir haben zuletzt eine Nationalmannschaft gesehen bei den letzten Testspielen, die, glaube ich, als echte Mannschaft aufgetreten ist und dann eben auch wieder diese außergewöhnliche Qualität zur Entfaltung kommt. Und ich glaube, dass das tatsächlich auch eine gute Überlegung war oder ist, eben wirklich auch zu sagen, wir brauchen nicht nur die besten Spieler, sondern wir brauchen wirklich die beste Mannschaft, die als Gruppe gut funktioniert, damit wir eben halt auch dieses Talent, das ohne Zweifel in der Mannschaft ist, zur Entfaltung bringen können.
Das war Ole Werner, Cheftrainer des SV Werder Bremen. Für diese Folge haben wir uns mit Ole Werner im Weserstadion getroffen und haben mit dem Bundesliga-Trainer des SV Werder Bremen darüber gesprochen, inwieweit eigentlich seine Arbeit durch eine Europameisterschaft beeinflusst wird. Worauf hat er gegebenenfalls im Vorwege einer solchen Europameisterschaft zu achten? Was passiert hinterher? Und wie geht er mit Spielern um, die gegebenenfalls über eine Enttäuschung hinwegkommen müssen, wenn sie nicht nominiert werden?
Ole Werner, überragender Typ. Aktuell bei Werder Bremen, aber wir dürfen auch nicht vergessen, bei Holstein Kiel hat er auch richtig abgeliefert. Unter anderem hat er Bayern München aus dem DFB-Pokal gehauen. Hören wir mal rein.
EM 2024. Die Suche nach dem Sommermärchen. Ein Podcast von NOZ und MHN Medien.
Die Süddeutsche Zeitung hat ihn als einen der 100 sachlichsten Deutschen bezeichnet. Dass er aber auch emotional sein kann, hat man erlebt, als er mit Holstein Kiel den amtierenden Champions-League-Sieger damals Bayern München aus dem DFB-Pokal geworfen hat, als er mit Werder Bremen in die Bundesliga aufgestiegen ist und an der Weser zuletzt zweimal den Klassenerhalt gefeiert hat. Er ist ein Kieler Jung, wird mit uns natürlich über den Holstein-Aufstieg sprechen, uns erklären, warum er lieber Fußballtrainer statt Gärtner geworden ist, wie die Arbeit eines Bundesliga-Trainers durch eine Fußball-Europameisterschaft beeinflusst wird und was es braucht, damit die Deutschen ein Sommermärchen 2.0 erleben. In unserem EM-Podcast heute zu Gast Werder Bremens Cheftrainer Ole Werner.
Hallo.
Moin. Moin Ole, vielen Dank, dass wir hier sein können. Ole, es heißt ja, man soll nicht vergessen, wo man herkommt. Deshalb meine Frage, weißt du eigentlich, wie der TSV Kropp in dieser Saison abgeschnitten hat?
Nee, das weiß ich tatsächlich nicht. Da muss ich passen. Ich glaube, sie spielen immer noch in der Landesliga, wenn mich nicht alles täuscht.
Soll ich dir als Steigbügelhalter dienen und dich aufklären?
Warum?
Landesliga Sechster, 34 Punkte Rückstand auf Meister TuS Rotenhof.
Na gut, dann hat Rotenhof wohl einen guten Jahrgang.
Das kann man so sagen. Nach dem frühen Ende deiner Fußballkarriere, ich frage das natürlich nicht ohne Grund, bist du 2009 mit 21 Jahren, wenn ich richtig nachgerechnet habe, in Kropp der wohl jüngste Fußballobmann damals geworden. Es hätte also auch eine Managerkarriere werden können, habe ich mir so überlegt. Warum ist es das nicht geworden, sondern eine Karriere als Fußballtrainer?
Ja gut, Fußballobmann, das ist ja so ein Begriff. Ja, im Endeffekt ging es damals darum, dass ich, so wie du es gerade gesagt hast, relativ früh aufgehört habe mit Fußball aufgrund einer Hüftverletzung und einfach dabei bleiben wollte. Und dann war es eben in Kropp damals so, dass es da eine Vakanz gab, einfach organisatorisch zu unterstützen, in der Zusammenstellung der Mannschaft zu unterstützen, was dann für einen 21-Jährigen gar nicht so schwierig ist, weil man eben natürlich viele Spieler, die in Frage kommen, persönlich kennt und viele Dinge hört. Und deshalb habe ich da einfach die Möglichkeit ergriffen, irgendwo bei der Mannschaft zu bleiben, beim Fußball zu bleiben, ohne jetzt eine große Idee zu haben, was das genau sein soll. Und so war es dann erstmal die Funktion. Und dann ist es aber auch relativ schnell auch in Kropp dann dazu gekommen, dass man wieder mit auf dem Platz stand, weil es dann da die nächste Vakanz sozusagen gab, als Co-Trainer dann den Cheftrainer Dirk Asmussen seiner Zeit zu unterstützen. Und so ist man beim Fußball geblieben auf unterschiedliche Art und Weise. Und heute profitiert man vielleicht auch davon, dass man verschiedene Perspektiven einnehmen kann, wenngleich das natürlich dann auch auf einem ganz anderen Niveau war, als das heute stattfindet.
Mhm. Du bist ja gelernter Bankkaufmann, hast Wirtschaftspädagogik studiert zumindest. Was Anständiges, wie deine Eltern wohl sagen würden. Wie hat denn deine Familie reagiert, als du tatsächlich den Plan geschmiedet hast und denen gesagt hast, ich will jetzt im Profifußball arbeiten?
Ja, ein richtiger Plan war es ja eigentlich nicht, wenn man ehrlich ist. Nun ist es ja auch so, dass ich als Jugendspieler auf einem sehr hohen Niveau gespielt habe und ja auch dort schon das Ziel verfolgt habe, Profifußballer zu werden. Ich habe ein Jahr in Kiel, seinerzeit war es vierte Liga, aber trotzdem war es ja professionell, also haben wir alle nur Fußball gespielt, war ich sozusagen Profi, wenngleich das Gehalt nicht so gut war. Und wie gesagt, danach ging es dann nach Kropp und dann hat man aufgrund dieser Verletzung schlussendlich aufhören müssen. Deshalb war das ja nicht ganz unbekannt für meine Eltern, dass ich ja sehr, sehr viel Zeit opfer dem Fußball, dass ich Opfer klingt so dramatisch, aber dass man so viel Zeit investiert vielleicht, dass das einen sehr großen Einfluss aufs Leben hat, das war nichts Neues. Und deshalb war es dann, glaube ich, auch nicht großartig überraschend, dass ich als Trainer das Ganze mit einem ähnlichen Engagement gemacht habe, mit einem ähnlichen Invest gemacht habe, mit der gleichen Leidenschaft ausgeführt habe. Und trotzdem gab es jetzt eigentlich erst sehr kurz, bevor es dann wirklich so weit war, auch, dass man damit richtig Geld verdient hat und das seinen Beruf nennen konnte, eigentlich erst so weit, dass man darüber gesprochen hat, dass das dann wirklich vielleicht mal ein Beruf werden könnte. Und in dem Moment war das eigentlich so, dass meine Eltern das eigentlich eher als dann in der Phase auch logisch gesehen haben, weil es einfach absehbar war, dass sich da eine Möglichkeit ergeben könnte.
Wir sprechen da später nochmal drüber, wie das im Einzelnen gekommen ist und welche Rolle vielleicht auch Glück in solchen Situationen wie bei dir gespielt hat. Du hast mehrfach auch im SHZ-Interview schon mal darüber gesprochen, dass du als Gärtner Work and Travel in Australien ja gemacht hast. Wir wollen das nicht zu sehr thematisieren, aber du warst für Rasen- und Heckenpflege zuständig. Mein Vorgartenrasen sieht tatsächlich schlimm aus. Löwenzahn ohne Ende, anderes Zeug wächst dort. Nur kein vernünftiger Rasen. Hast du einen guten Tipp für mich vielleicht?
Ja, wenn es um solche Details geht, bin ich da tatsächlich nicht so gut aufgestellt. Ich war ja der Mann fürs Grobe, also wirklich viele Grundstücke am Tag mähen, viele Hecken schneiden. Man kam da so in Australien so im Schnitt, glaube ich, so auf 8 bis 10 Grundstücke, die wir am Tag dann gepflegt haben. Also ging es dann eher um Akkord und weniger darum, die Pflanzen im Einzelnen zu kennen. Deshalb bin ich bei solchen Fragen immer aufgeschmissen. Wie gesagt, ich war eher so für die harte Arbeit, würde ich mal sagen, zuständig.
Also auf dem Rasenmähertrecker sitzen oder bist du mit einem normalen Handmäher da durch die Gegend geschoben? Wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, schon schieben. Also ja, dafür, genau. Ein großer Rasenmähertrecker macht ja nur Sinn, wenn die Fläche entsprechend groß ist. Ja. Und das waren dann eher, wenn man von 8 bis 10 Grundstücken am Tag spricht, kann man sich jetzt auch denken, dass wir da über keine Hektars reden, sondern eher über kleinere Grundstücke.
Gärtner ist es nicht geworden, Profifußballtrainer ist es letztendlich geworden. Du bist ja in Preetz geboren, wenn ich das richtig gesehen habe. Du bist Kieler, das ist deine sportliche Heimat. Du hast da deine Trainerkarriere begonnen, warst Nachwuchstrainer bei Holstein und bist 2019 vom Interimstrainer zum Chefcoach der Zweitligamannschaft geworden. Nun hast du sicherlich verfolgt, dass dein alter Verein gerade in die Bundesliga aufgestiegen ist unter Marcel Rapp, sensationell. Du bist natürlich nicht, für meinen Geschmack, wir kennen das schon ein bisschen, verdächtig, ein neidischer Mensch zu sein. Trotzdem, hast du so ein bisschen auch mal einen Gedanken daran verschwendet, Mensch, wäre doch irgendwie auch cool gewesen, wenn ich als Kieler Jung den ersten Bundesliga-Aufstieg geschafft hätte mit Holstein? Oder wie denkst du da so drüber?
Also den Gedanken hat man natürlich damals gehabt, als man selber Trainer war oder auch kurze Zeit danach, dass das natürlich ein großartiger Moment gewesen wäre. Aber jetzt habe ich dieses Gefühl ehrlicherweise überhaupt nicht gehabt. Dafür ist man jetzt, glaube ich, auch auf der einen Seite gar nicht mehr nah genug dran. Also viele, die jetzt federführend dafür sind, dass der Verein diesen Erfolg feiert, die kenne ich ja teilweise überwiegend gar nicht persönlich. Und das andere, das steht eigentlich für mich im Vordergrund, dass da die Leute, die ich noch sehr gut kenne, einfach Großartiges geleistet haben, dass richtig gute Leute sind, gute Typen sind, denen man das von Herzen gönnt. So, und so geht mir das einfach. Ne? Wir sind oder das Spiel gegen Düsseldorf, in dem dann Kiel aufgestiegen ist, das habe ich auf der Rückfahrt von unserem Auswärtsspiel in Leipzig gesehen. Und alle, die mit dem Bus fahren, die sind Zeitzeugen dessen, dass ich, glaube ich, alles andere als neidisch war, sondern mich da einfach extrem drüber gefreut habe, weil das eine Wahnsinnsgeschichte für mich ist. Holstein Kiel ist mein Verein, so der Verein, wo ich zuerst im Stadion war, wo ich als Kind Fan von war, als das noch niemand war. Also ich die ersten Spiele, die ich da mit meinem Papa gesehen habe oder auch mit Freunden, da waren teilweise keine 1000 Zuschauer im Stadion und da lief dann so ein zerfleddertes Storchenmaskottchen mit so einem Bierbollerwagen auf der Tatanbahn durch die Gegend. Drei Viertel des Stadions waren irgendwie mit Flatterband abgesperrt und ich war immer und bin es bis heute Fan von diesem Verein und deshalb freut mich das einfach gigantisch, dass jetzt das erste Mal ein schleswig-holsteinischer Verein und umso wichtiger, dass es dann Holstein Kiel geworden ist und nicht der andere, der vielleicht irgendwann mal in Frage kam, dann jetzt erst Erstliga-Fußball spielt. Das ist für mich Wahnsinn und einfach nicht hoch genug einzuschätzen.
Ihr wart 2021 unter deiner Führung damals dicht davor. Ihr habt ja in der Relegation gegen den ersten FC Köln dann das Nachsehen gehabt. Dafür hast du aber immerhin im DFB-Pokal mit Holstein Trippelsieger Bayern München aus dem Wettbewerb gekegelt mit einem erstaunlichen Auftritt, wie ich finde. Ist das so dein besonderer Karrierehöhepunkt tatsächlich gewesen oder doch eher der Aufstieg mit Werder zum Beispiel?
Das kann ich irgendwie schwer vergleichen, weil das eine ist ein Spiel, das Pokalspiel. Das ist sicherlich ein Spiel, das bleibt, auch aufgrund der besonderen Dramaturgie. Das andere ist etwas, was natürlich viel nachhaltiger für einen Verein ist und was dann auch kontinuierlich erarbeitet wurde. Deshalb ist wahrscheinlich der Wiederaufstieg mit Werder Bremen unterm Strich der größere Erfolg. Trotzdem war auch diese Saison im Besonderen mit Kiel, glaube ich, eine außergewöhnliche Saison. Wir sind in der Saison Dritter geworden in der zweiten Liga, was auch in Anbetracht der Umstände, mit denen wir zu kämpfen hatten, glaube ich, eine sensationelle Leistung der Mannschaft war. Die Krönung hat im Endeffekt gefehlt, weil wir nicht aufgestiegen sind. Und wir haben eine überragende Pokalsaison gespielt. Also die Saison an und für sich war, glaube ich, auch für Holstein-Kiel-Verhältnisse eine ganz außergewöhnliche Leistung aller Beteiligten. Deshalb bin ich darauf auch sehr stolz auf die Saison, auch wenn wir gerne aufgestiegen wären. Aber trotzdem haben alle, die daran mitgewirkt haben, in der Saison nochmal auch im Besonderen aufgrund der Corona-Umstände einfach einen unfassbaren Job gemacht. Und deshalb war es wahrscheinlich oder ist es auch im Nachhinein so bitter, weil ich glaube, dass selten eine Mannschaft es damals mehr verdient gehabt hätte, aufzusteigen, weil wir so viele Knüppel irgendwie zwischen die Beine geworfen bekommen haben. Aber es war trotzdem eine großartige Saison. Und jetzt hier bei Werder haben wir auch 3 Jahre in Folge, glaube ich, unsere Ziele erreichen können. Sehr gut und kontinuierlich gearbeitet. Und darauf ist man natürlich auch stolz.
Wie bewertest du den Holstein-Aufstieg? Das hast du gerade eben schon gesagt. Aber was denkst du im Hinblick auf die Bundesliga? Was ist da für Holstein nächste Saison drin? Eher Heidenheim oder Darmstadt 2.0?
Ach, das vermag ich jetzt noch nicht zu sagen, weil man natürlich auch noch gar nicht weiß, wie sich die Vereine dann aufstellen jetzt im Sommer. Fakt ist auch, dass ich nicht mehr so nah dran bin, dass ich das im Einzelnen wirklich gut beurteilen könnte. Da gibt es sicherlich sehr viele Menschen in Schleswig-Holstein, die viel, viel mehr Einblicke haben als ich. Deshalb fällt es mir schwer, da jetzt schon zu sagen, in welche Richtung das geht. Am Ende ist das oft so gewesen in den letzten Jahren, dass jetzt die Mannschaften, die aufgestiegen sind, glaube ich, alle auch ihre Möglichkeiten hatten, in der Klasse zu bleiben. Mit wenigen Ausnahmen vielleicht, die von vornherein irgendwo abgeschlagen waren. Und ich glaube, am Ende, wenn man sich so anschaut, ist eigentlich für alle Mannschaften immer das Wichtigste, dass man sich sehr bewusst darüber ist, wie man Fußball spielen möchte und dann eben halt auch die entsprechenden Spieler dafür findet und dann diesem gesamten Konstrukt auch die Ruhe und Zeit gibt, sich zu entwickeln. So, ich glaube, diese Punkte muss man sich bei Kiel eigentlich relativ wenig Gedanken machen, weil ich glaube, egal wer dort Trainer war in den letzten Jahren, ist eigentlich immer relativ klar war, wie Fußball gespielt wird. Man hat es auch überwiegend hinbekommen, Spieler zu finden, die diesen Ansatz befolgen können bzw. umsetzen können. Und dass man den Vorteil eines sehr ruhigen und stabilen Umfelds hat, steht, glaube ich, sowieso außer Frage. Deshalb sind eigentlich, glaube ich, relativ viele Grundvoraussetzungen auch da, um nächstes Jahr eine gute Rolle zu spielen im Rahmen der Möglichkeiten.
Wir werden das verfolgen, du ganz bestimmt, da gehen wir von aus. Du hast gerade Entwicklung angesprochen, du warst ja selber kein Bundesligaspieler, hast es aber trotzdem als Trainer bis in die Bundesliga geschafft. Muss man sich in diesem, ich nenne es mal, erlauchten Kreis anders Respekt verschaffen, wenn man keinen großen Namen als ehemaliger Profi hat? Wie hast du das erlebt?
Nee, das habe ich eigentlich nie so empfunden. Ich hatte weder das Gefühl, ich muss mir durch diese Tatsache, dass ich nicht auf dem Niveau gespielt habe, irgendwie bei den Spielern Respekt verschaffen, noch gegenüber den Kollegen oder gegenüber der Öffentlichkeit. Am Ende ist das für mich eigentlich immer nur eine Frage dessen, was man auf dem Platz sieht. Und ich glaube, dass Spieler, die Qualität haben, die erkennen auch Qualität auf der Trainerposition, die merken, wenn jemand dort ist, der ja ihnen helfen kann, besser zu werden, ihnen helfen kann, erfolgreich zu sein. Und dann ist denen relativ egal, wie viele Bundesligaspiele der Trainer mal als aktiver gemacht hat oder eben halt auch nicht. Und Gleiches gilt für, in meinen Augen, auch für die Kollegen. Also wenn die jetzt sehen, dass meine Mannschaft gut eingestellt ist, dann wird auch die Tatsache, dass ich kein Bundesligaspiel gemacht habe, das nicht irgendwie, oder werden die es nicht anders sehen. Natürlich ist das in der öffentlichen Wahrnehmung manchmal so, dass Trainer, die schon als Spieler bekannt waren, von vornherein schon mal mehr Geschichten mitbringen, schon mal mehr über diese Person gewusst wird, ja, und mehr einkategorisiert werden kann. Aber auch da hat sich das dann relativ schnell erledigt. Es geht eigentlich immer nur um die Themen, die auf dem Platz stattfinden. Die werden bewertet, von allen eingeordnet, mit denen wird dann umgegangen. Und da spielt es eigentlich keine, meiner Erfahrung nach zumindest, keine besonders große Rolle, wie die eigene Laufbahn war.
Das muss man ja auch dazu sagen, die Zeiten haben sich ein bisschen geändert. Also es gibt viele junge Trainer, die im deutschen Fußball Fuß gefasst haben, im Profifußball Fuß gefasst haben. Und die Zeiten, wo, ja, ich sag mal, verdiente Nationalspieler eine Lizenz geschenkt bekommen haben, die sind auch längst vorbei. Und man darf eine Sache, das hast du ja auch schon gesagt, ganz auch nicht vergessen, nur weil du ein guter Fußballer warst, heißt es noch lange nicht, dass du ein guter Trainer warst. Aber mich würde interessieren, was macht aus deiner Sicht einen guten Trainer aus? Wie würdest du das Profil beschreiben?
Ja, das Wichtigste ist natürlich immer eine fachliche Qualifikation. Also klingt jetzt irgendwie einfach, aber es ist natürlich trotzdem so, es geht um Fußball, es geht um das Spiel, also muss man über das Spiel viel wissen. Man muss das die Inhalte des Spiels gut vermitteln können an die Spieler. Und das ist, glaube ich, immer noch das Allerwichtigste. Also wenn ich jetzt, umgekehrt gedacht, wenn ich jetzt beim Handballtrainer wäre, dann wäre ich sicherlich kein guter Handballtrainer, obwohl ich vielleicht gute rhetorische Mittel habe und vernünftig mit Menschen umgehe, aber ich kenne das Thema nicht, also kann ich kein guter Trainer sein in dem Bereich. Und dann kommen natürlich andere Sachen dazu. So, und vor allem natürlich eine Kommunikationsfähigkeit. Es ist so, dass, wenn ich das mir zeitlich angucke, dann man natürlich sehr viel Zeit mit dem Thema, mit taktischen Dingen, also Thema Fußball, mit taktischen Sachen sich beschäftigt. Aber eigentlich ist mein Job fast mehr ein Kommunikationsjob, also mit den Mitarbeitern, mit den Spielern im Austausch zu sein, Konflikte zu lösen, dafür zu sorgen, dass all diese individuellen oder alle Individuen einer solchen Gruppe, da reden wir wahrscheinlich irgendwie bei 60, 70 Leute, in eine Richtung laufen. So, und das ist eigentlich die schwierigste Aufgabe. Deshalb ist eine Kommunikationsfähigkeit, glaube ich, ganz entscheidend. Und was dir dabei hilft und was für mich eigentlich auch eine Kernkompetenz eines Trainers ist, ist eine gewisse Empathie, also sich in die Lage eines anderen hineinversetzen zu können. Ich glaube, ohne geht das nicht. Ob man das dann immer als jemand, wenn man von empathischen Menschen spricht, hat man häufig ja das Gefühl, das ist jetzt jemand, der nimmt immer alle in den Arm und ist ganz nett und ganz freundlich. Das meine ich damit nicht, aber man muss einfach sich in die Position eines anderen versetzen können. Also was ist jetzt gerade sein Motiv? Warum funktioniert das nicht mit dem Motiv eines anderen? Und ich glaube, das ist entscheidend, wenn man ja als Führungsperson, die man als Trainer ist, erfolgreich sein will.
Darüber auch die richtigen Strategien zu entwickeln, schafft man ja nur, wenn man sich in die Lage des Spielers reinversetzen kann. Warum hat er gerade welches Problem? Und da findet sich dann vielleicht auch leichter die Lösung. Ich bin da komplett bei dir. Ich würde trotzdem behaupten, es gehört auch ein bisschen Glück, wenn man als Trainer im Profifußball landen will, zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort zu sein, sagt man häufig. Und dann auch möglicherweise natürlich noch das Richtige zu tun, damit die Ergebnisse in der Situation dann auch einfach stimmen, um Erfolge nachweisen zu können. Hattest du Glück?
Auf jeden Fall, ja. Das ist dann auch das Thema, wir haben gerade drüber gesprochen, wie man sich vielleicht Respekt verschaffen muss als jemand, der nicht im Profibereich gespielt hat. Ich glaube, um die Chance zu bekommen als jemand, der nicht im Profibereich gespielt hat, braucht man ein bisschen mehr Glück als jemand, der dann dort viele Leute kennt. Ich glaube, dann öffnet sich vielleicht die eine oder andere Tür.
Wenn man kein Gesicht hat, wie der Profi an sich gegebenenfalls, genau. Meinst du das? Ja.
Das meine ich damit, genau. Dann brauchst du, glaube ich, schon ein bisschen mehr Glück. So, meine Herangehensweise war eigentlich immer, dass ich alles dafür tun muss, damit dann nur noch Glück dazukommen muss. Also mich selber in eine Position zu bringen, wo ich sage, ich habe alles dafür getan, dass jetzt noch das Quäntchen Glück fehlt. So, und das ist dann natürlich viel Arbeit, das ist Fleiß, das ist ja auch vielleicht mal Verzicht auf ein paar Dinge, das ist eine Beharrlichkeit, aber am Ende brauchst du halt viel Glück auch, so wie du es gesagt hast, im richtigen Moment am richtigen Ort zu sein und dann dort auch einfach Leute zu treffen, die dir vertrauen, so, und die dir eine Mannschaft anvertrauen, so, und da fallen mir tausend Sachen ein. Ich habe damals, als ich in Kropp aufgehört habe als Co-Trainer, wollte ich bei Holstein Kiel wieder was machen. Zum einen ging es darum, näher an meinem Wohnort Trainer sein zu können, weil ich jetzt kein Auto hatte, diese Fahrtstrecken nicht mehr so einfach bewerkstelligen konnte, aber auch, weil ich das Gefühl hatte, ich will Fußball nochmal von der Pike auf, sprich im Jugendbereich als Trainer irgendwie auch erlernen und auch Trainer um mich herum haben, wo ich noch mehr lernen kann. Das geht einfach im Verein wie Holstein Kiel mit all den Jugendmannschaften einfacher als beim TSV Kropp, wo man eigentlich nur mit der ersten Mannschaft arbeitet. Sondern habe ich in Kiel mich mehr oder weniger beworben, bin dann eigentlich oder sollte eigentlich die U12 war es, glaube ich, damals von Dimitrios Gushinas übernehmen, den ich auch noch kannte, und über den Kontakt kam es auch so ein bisschen zustande. Und habe dann da ein, zwei Trainingseinheiten geleitet, noch in der alten Saison, bevor ich das übernehmen sollte, und lauf danach so übers Gelände und treffe dann jemanden, Benjamin Schodruch, der U16-Trainer war. Und der gesagt hat, was machst du hier? Ich habe ihm die Geschichte erzählt. Und sagt er, ja, du, ich suche noch einen Co-Trainer für die U16 nächstes Jahr. Wäre das nicht was? So, am Ende bin ich dann Co-Trainer der U16 geworden, was im Nachhinein ein Riesenglück war, weil ich selber wahrscheinlich alleine von diesen ganzen organisatorischen Dingen und von der Herangehensweise, wie man eine Trainingswoche plant, noch gar nicht so weit gewesen wäre, jetzt eine Mannschaft zu leiten. Und wahrscheinlich hätte ich es auch nicht wahnsinnig gut gemacht. Und ich bin dann halt durch einen Zufall auf jemanden getroffen, der von dem ich all diese Sachen gelernt habe, der Sport studiert hat, der Trainingspläne entwickelt hat und solche Themen. Und da konnte ich wahnsinnig viel lernen. Dann bin ich auch ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde, zum U23 Cheftrainer geworden, hatte dann das Glück, dass dann Carsten Neitzel war als Trainer der ersten Mannschaft, wo ich wahnsinnig viel gelernt habe. Und das sind ja Dinge, für die kann man nichts. Also da kann man so fleißig sein, wie man will. Da kann man irgendwie so viel investieren, wie man will, und beharrlich sein. Aber wenn man dann nicht durch solche Zufälle auch mal die richtigen Leute trifft, dann lernt man halt ein bisschen weniger oder langsamer. Und davon habe ich ganz viele Momente auch in meiner Laufbahn gehabt.
Und wenn wir über den richtigen Ort sprechen, in solchen Glückssituationen, sagen wir es mal, passte Holstein auch einfach sehr gut mit seinem ruhigen Umfeld vielleicht zu dir, das muss man auch sagen. Die Süddeutsche Zeitung, ich habe das in der Anmoderation schon eben genannt, hat einmal geschrieben, dass du locker in die Top 100 der sachlichsten Deutschen es schaffen würdest. Wahrscheinlich würden die das über Thomas Schaff auch sagen. Gemeint ist wohl deine, ich nenne es mal, norddeutsche Gelassenheit. Andererseits muss man sagen, haben wir dich auch sehr emotional erlebt. Nach dem 2:1 Sieg gegen den VfB Stuttgart am 30. Spieltag habe ich ein Bild gesehen, was sensationell wirkte, weil es einfach aussah, als ob du dich auch befreit hast von irgendeiner Last. Wenn du dir solche Bilder anschaust, Christian Streich hat das mal erzählt, dass ihm das sehr unangenehm ist. Wie gehst du mit sowas um? Ist dir das unangenehm? Guckst du dir das überhaupt nicht an? Versuchst du das nicht wahrzunehmen, wie du manchmal am Rand dann doch bist?
Also ich setze mich nicht abends hin und google nach meinen eigenen Bildern. Das passiert
nicht. Geh davon
aus,
du hast eine gute Presseabteilung, die dir vielleicht den einen oder anderen Artikel vorlegen will.
Ja, das wollte ich damit sagen. Man kommt dann trotzdem um den einen oder anderen Schnappschuss nicht drum herum. Ja. Damit habe ich eigentlich auch kein Problem. Nicht jeder ist schmeichelhaft. Da gebe ich dann dem Kollegen Streich auch recht. Aber gehört halt zum Sport dazu. Ja. Und im Endeffekt sind es ja auch die Emotionen, die das oder den Reiz der ganzen Sache ausmachen. Also wenn man jetzt diese Emotion nicht erleben wollen würde, müsste man sich einen anderen Job suchen. Am Ende ist es so, dass wir jede Woche auf etwas hinarbeiten. Jede Woche wird abgerechnet in Form eines Spiels. Das löst wahnsinnig viele Emotionen aus, aber das ist irgendwie auch der Kick, der den Job ja ausmacht und warum man das gerne macht. Deshalb habe ich damit kein Problem. Ob ich zu den 100 sachlichsten Deutschen gehöre, weiß ich nicht. Auch das eine ist ein Image. Das andere ist vielleicht, wie es wirklich ist. Und es ist eben auch so, dass nicht alles, was man als Trainer nach außen trägt, hinter verschlossenen Türen dann genau so aussieht. Ich glaube schon, dass meine Spieler sehr genau wissen, wenn ich unzufrieden bin, das auch sehr genau mitbekommen, genauso auch umgekehrt, dass auch die Ansprachen, die ich an die Mannschaft halte, jetzt nicht immer so sachlich sind, wie ich das vielleicht nach außen hin in Pressegesprächen halte. Auch das ist einfach so, dass meine Aufgabe als Trainer nochmal mehr auch wirklich, auch wenn Bremen den Ruf hat eines ruhigen Umfelds, aber ich glaube, dass wir schon hier ein sehr emotionales Umfeld haben tatsächlich. Wenn man dieses Jahr sich die Berichterstattung anguckt, dann gab es eigentlich immer nur Kampf um Europa oder wir waren gefühlt schon mit einem Bein in der zweiten Liga, also Abstiegskampf. Und ich glaube, dass es einfach wichtig ist, in der Rolle des Trainers dann auch eine gewisse Ruhe und Verlässlichkeit auszustrahlen. Und auch deshalb trete ich so auf, wie ich auftrete, weil ich einfach Ruhe für meine Mannschaft möchte, weil ich Ruhe für den Verein möchte, weil ich glaube, dass die Dinge, die wirklich entscheidend sind, am Wochenende am besten sich in Ruhe entwickeln können. Und wenn du dann in einem emotionalen Umfeld noch einen Zampano als Trainer hast draußen, der dann vielleicht noch selber für wahnsinnig viele Nebengeräusche und Themen sorgt, glaube ich, hilft es am Ende der Mannschaft nicht. Deshalb versuche ich das so zu machen, wie ich es mache.
Ich glaube, dass Fußball ist ja Unterhaltung in erster Linie und ich glaube, dass auch das Trainerdasein ein bisschen Schauspielertum mit sich bringen muss, weil man eben auch bestimmte Dinge bedienen muss, sagen wir es mal so. Ne? Wir haben eben über Ruhe und Gelassenheit und Bodenständigkeit so ein bisschen ja gesprochen. Du hast aber auch ein paar emotionale Momente in der vergangenen Saison angesprochen. Es gab auch ein paar Geschichten, die damit weniger was zu tun hatten, sondern mit ein bisschen mehr Trubel, so würde ich das mal behaupten. Wir haben Keita, der nicht zum Auswärtsspiel gereist ist. Koulibaly kommt als 16-Jähriger mit dem Hubschrauber hier an, habe ich gelesen zuletzt. Was denkt sich da jemand wie du, der wenig verdächtig ist, die Bodenhaftung zu verlieren?
Ja, also es sind unterschiedliche Fälle, die unterschiedlich gelagert sind und ohne jetzt auf jeden Einzelnen einzugehen, ist es eben so, dass Fußball ist ein Geschäft, in dem auch natürlich individuelle Interessen, Egoismen eine Rolle spielen, einfach fast alle Akteure, zumindest wenn wir über Spieler, Trainer, Verantwortliche sprechen, natürlich auch eine gewisse Aufmerksamkeit gewohnt sind, einem gewissen öffentlichen Druck unterliegen oder einer gewissen öffentlichen Beobachtung unterliegen, die Druck auslöst. Und du arbeitest halt in einem Bereich, der wahnsinnig getrieben auch von Emotionen ist, weil jede Woche etwas passiert, weil jeden Tag was passiert. Und das ist, wenn man das alles zusammennimmt, dann entstehen halt manchmal Situationen, die für Außenstehende schwer nachvollziehbar sind oder teilweise auch mal wie so ein bisschen aus der Welt gefallen wirken. Und sie sind es wahrscheinlich auch, wenn man es mit anderen Bereichen des Lebens vergleicht. Aber es ist halt auch kein normaler Bereich des Lebens, weil so viele Emotionen eine Rolle spielen, weil Druck eine Rolle spielt, weil Ego eine Rolle spielt. Und das ist natürlich, wenn man jetzt über diese beiden Fälle spricht, sind das Dinge, auf die man sich jetzt nicht vorbereitet, weil die wahrscheinlich auch
nur... Schwerlich geht das.
Genau, es geht schwerlich, weil man damit erstens nicht rechnet und zweitens diese Sachen wahrscheinlich jetzt auch nicht nochmal genauso in der Laufbahn vorkommen. Und natürlich hat man dann in solchen Momenten auch den Gedanken im Kopf, weil eigentlich hast du das Gefühl, du hast schon fast alles erlebt, aber irgendwie gibt's dann doch jeden Tag nochmal was Neues. Ja, und da muss man damit umgehen irgendwo und versuchen dann wieder, das ist meine Aufgabe, dann die beste Lösung für die Mannschaft zu finden, für den Verein zu finden, Dinge aufzuarbeiten und dann dafür zu sorgen, dass das nach Möglichkeit dann zumindest genau in der Form nicht nochmal vorkommt. Aber ja, es sind halt außergewöhnliche Dinge, aber es ist halt auch ein außergewöhnliches Geschäft, ja. Das schwer vergleichbar ist. Und ich habe ja auch in anderen Berufen gearbeitet, dass man schwer halt mit anderen Berufen vergleichen kann, weil so viel Emotionen, so viele unterschiedliche Interessen und auch Druck auf den einzelnen Personen vorhanden ist.
Ich kann das gut nachvollziehen, wie du das erklärst. Ich kann aber auch mir vorstellen, dass das zumindest ein innerliches Kopfschütteln bei dir hervorgerufen hat, ohne dass wir jetzt ins Detail gehen, wie du oder der SV Werder mit diesen Situationen umgegangen ist. Das ist nicht der richtige Raum.
Kann sein.
Otto Rehhagel dann aber hat vor allem Thomas Schaaf diesen Verein als Trainer ja sehr geprägt und ist für viele Fans zur Legende geworden, so kann man das, glaube ich, ganz gut sagen. Wir haben einen sehr prominenten Fan mal gefragt, was passieren muss, damit du in Bremen ähnlichen Heldenstatus erreichst. Und da hören wir jetzt mal kurz rein.
Schönen guten Tag, mein Name ist Jan Delay. Man hört hier wahrscheinlich sehr viel Nebengeräusche, denn ich sitze im Zug. Ich glaube, wir haben, wo er kam, kein Spiel verloren oder ein Spiel verloren oder so. Es war ein unfassbarer Triumphzug. Danach die Klasse gehalten. Das muss man auch erstmal hinkriegen. Bei all den wackeligen Situationen immer die Ruhe bewahrt. Also es ist sowieso ein Vorteil seiner selbst. Er ist die Ruhe selbst immer. Das hat er mit Thomas Schaaf gemeint. Deshalb traue ich ihm das auch zu? Also was müsste er tun? Er müsste quasi weiterhin nicht auf diese ganzen Kommentare hören und die 80 Millionen Bundestrainer und die 500.000 Werder-Trainer, sondern er müsste einfach sein Ding machen. Und ich würde mir einfach so sehr wünschen, dass diese Mannschaft jetzt immer besser wird und weiter so tollen Fußball spielt wie Anfang des Jahres oder jetzt zum Ende der Saison, weil das war wirklich toll und es dadurch schafft, international zu spielen. Ich glaube, das ist das, was dem der geschundenen Werder-Fanseele jetzt wirklich noch gut tun würde nach 700 Jahren. Mach so weiter, aber mit ein bisschen justierteren Schrauben und noch ein bisschen mehr Erfolgshunger und noch ein bisschen mehr. Ich glaube, es würde den Leuten auch ganz gut tun, wenn er sich hier oder da mal erklärt. Und mal erklärt, warum man das oder das so gemacht hat. Und mal erklärt, warum Gilman in der Stadt steht oder all diese Sachen. Das Allerwichtigste ist, Ole Werner ist ein richtig geiler Typ. Und er passt 100.000-prozentig zu Werder Bremen. Und er ist eigentlich wie einfach eine neue Ausgabe von einem Thomas Schaaf. Kein Mini-Me, sondern eine neue Ausgabe im Sinne von, das ist die neue Zeit. So ist das jetzt. Aber er ist immer noch Thomas Schaaf. Also, wenn ihr versteht, wie ich meine. Also, was das angeht, er hat ein riesiges Herz. Und das ist genau da, wo es sein muss. Und deshalb will ich auch einfach, dass er das mit Werder nach oben schafft, weil von all den Vögeln, die da in den letzten 10 oder über 10 Jahren jetzt schon wieder da so mal angekommen sind und versucht haben, diese Schaflücke zu füllen, da ist er auf jeden Fall der Einzige, der da überhaupt am ehesten mal rankommen könnte. So, Punkt.
Das war Jan Delay, der dir bekannt ist und ja. Der im Gespräch, ich weiß nicht, ob er es jetzt gerade gesagt hat, wir haben das ein bisschen zusammengekürzt, hat uns tatsächlich 7 Minuten Sprachnachricht zu dir geschickt, gesagt hat, dass er dich persönlich kennt und ihr auch schon mal gesprochen habt. Zwei Sachen sind mir hängen geblieben. Erstmal weiter so machen und ein bisschen mehr Erfolgshunger. Du musst also international Werder spielen lassen. Und das andere ist, ein bisschen mehr erklären. Machst du das zu wenig?
Das glaube ich ehrlicherweise nicht. Also ich glaube, dass ich zu den Trainern gehöre, die sehr viel erklären, sehr viel auch öffentlich erklären. Die Frage ist, ob das dann immer so gehört werden will oder ob man die Erklärung dann immer annimmt. Das ist dann vielleicht eher der Punkt, aber das kann ich auch verstehen, weil es einfach zwei unterschiedliche Perspektiven sind. Der Fan, der Zuschauer ist am Wochenende vorm Fernseher oder im Stadion und sieht dann eine Aufstellung, sieht dann, wie ein Spiel läuft. Und das sind die Möglichkeiten, die er hat, um Entscheidungen bewerten zu können. Naturgemäß hat man als Trainer ein paar mehr Möglichkeiten, seine Entscheidungen zu treffen. Man trifft sie auch schwierigererweise vor dem Spiel und nicht nach dem Spiel. Das gehört auch zu der Aufgabe. Man hat einfach natürlich eine Trainingswoche, man hat Gespräche, man hat Videoanalysen vom Gegner, Videoanalysen der eigenen Trainingseinheiten, der eigenen Spiele. Man hat um sich herum wahnsinnig viele Experten im physischen Bereich, im fußballerischen Bereich, die natürlich ihr Know-how auch einbringen in eine Entscheidung, die man am Ende trifft, wie man aufstellt, wie man wechselt, wie man einen Spielansatz wählt, welche Taktik man wählt. Und natürlich kann man das zu einem gewissen Punkt erklären. Und ich glaube schon, wie gesagt, dass ich zu den Trainern gehöre, die das auch nach außen hin relativ häufig tun. Aber es ist natürlich nicht so, dass ich den kompletten Einblick bieten kann. So, das will ich auch gar nicht, ja, weil nicht nur unsere Fans mithören, sondern auch die, gegen die wir dann das Wochenende draufspielen. So, und das sorgt natürlich, ist aber auch nicht nur bei mir als Trainer so, ist, glaube ich, bei jedem Verein und bei jedem Trainer so, auch dazu, dass man manchmal vielleicht als Fan gewisse Sachen nicht hinterfragt und vielleicht nicht nachvollziehen kann. Das Wichtigste ist für mich halt, dass meine Spieler die Entscheidung nachvollziehen können und dass ich da eine hohe Transparenz auch schaffe für die Entscheidung, die ich treffe. Und ich glaube, dass auch das, ohne dass ich den Vergleich zu jetzt allen anderen Trainern habe, aber es ist zumindest das, was man hört, dass ich auch, was das angeht, relativ transparent bin und auch die allermeisten Dinge, und das ist das Allerwichtigste für die Leute, die hier tagtäglich arbeiten, sehr nachvollziehbar sind.
sorgt ja auch für eine gewisse Ruhe in der Gruppe, die man auch braucht, um konzentriert und gut zu arbeiten. Und das hast du ja ganz gut gesagt, es gibt nicht den einen Grund, warum jemand spielt oder eben nicht. Und das immer auszuführen, könnte abendfüllend sein zum Teil. So ist es. Um nochmal auf Jan Delay trotzdem zurückzukommen. Jemand wie er ist, beschäftigt sich sehr intensiv, offensichtlich trotzdem mit Werder, ist ein großer Fan und traut dir zu, einen ähnlichen Status wie Thomas Schaaf hier zu erreichen. Ist nicht so weit hergeholt, was man dazu braucht, was ihr dazu braucht international. Ihr wart relativ dicht dran, würde ich einfach mal behaupten.
Ja, wir waren diese Saison dicht dran. Ein Stück weit unerwarteterweise, glaube ich. Ist jetzt noch nicht lange her, ich würde mal sagen ein Monat. Da wurde hier hauptsächlich über einen möglichen Abstieg gesprochen, drumherum, weniger intern. Wir haben uns auf unsere Arbeit konzentriert, haben auf uns vertraut und waren am Ende relativ nah dran. Tatsächlich vielleicht den 8. Platz, der unter Umständen ja noch für ein internationales Geschäft reichen könnte, zu erreichen. Wir haben das am Ende nicht geschafft. Denkbar knapp auf dem Blick, aber am Ende ist es auf den ersten Blick. Ich glaube, dass das nach 34 Spieltagen trotzdem so ist, dass man da steht, wo man irgendwo hingehört. Und auch wenn es dann vielleicht nur so ist, dass ein Punkt fehlt oder wie in unserem Fall zwei Tore, ist es trotz alledem so, dass ich sage, es war eine gute Saison, eine gute Leistung der Mannschaft, weil wir einfach sehr, sehr lange im letzten Sommer gebraucht haben, um zu finden. Wir haben wahnsinnig viele Transfers erst hinten raus machen können, Spieler abgeben auch müssen dann zu dem Zeitpunkt aus finanziellen Gründen und haben so gesehen, speziell in der Startphase, glaube ich, einiges liegen lassen, was uns dann im Nachhinein vielleicht eine noch bessere Platzierung ein Stück weit verbaut hat. Und trotzdem ist es so, ja, wenn man sich anschaut, in welcher Erwartungshaltung wir in die Saison gegangen sind, auch mit der, oder die Erwartungshaltung, die jetzt weniger intern, sondern auch extern an uns gestellt wurde, da muss man sagen, ist ein einstelliger Tabellenplatz mit allen Schwierigkeiten in der zweiten Saison nach dem Aufstieg ein wirklicher Erfolg. Und deshalb sehe ich das Ganze auch so und bin auch mit der Leistung der Mannschaft, mit den Spielern, mit den Mitarbeitern sehr zufrieden, was sie dieses Jahr geleistet haben.
Die Schnellfragerunde.
Ole Werner, auch von mir. Moin.
Moin.
Wir haben ein paar Hörerinnen und Hörer gefragt nach im Vorfeld. Wir treffen Ole Werner und die haben uns ein paar Fragen zukommen lassen. Die erste Frage kommt von Iselin aus Bremen.
Moin Ole, was ist eigentlich deine Lieblingsband?
Meine Lieblingsband? Ui, das ist jetzt... Boah, da fallen mir viele ein tatsächlich. Ich überlege gerade mal, was so aktuell bei mir läuft. Zu meiner wilden Zeit fand ich immer sowas wie Frittenbude, Egotronic und solche Sachen ganz gut.
Sehr gut. Yannick aus Kiel fragt.
Moin Ole, ich habe eine kurze Frage an dich. Osterdeich oder Kiellinie?
Finde ich beides echt, beides Orte, an denen ich total gerne bin. Mittlerweile fast mehr Osterdeich. Ich bin natürlich viel häufiger da und war auch überrascht davon, wie schön das hier direkt auch im Stadion ist, weil ich das so nicht erwartet hätte.
So, dann kommt die nächste Frage.
Also erstmal würde mich jetzt aus persönlichem Anlass interessieren, wann er Erde mal für uns auftribbelt bei Molfsee 2.
Ist das Finn?
Ja? Das ist Finn.
Ich glaube, dass ich leider nicht mal mehr Molfsee 2 aktiv verstärken kann, muss ich sagen. Aber wenn ich mal Zeit habe, das habe ich dem einen oder anderen schon versprochen, dann werde ich da sicherlich beim Training zumindest mal vorbeischauen. Also ich bin ja mittlerweile sehr, sehr viele Jungs, die man noch selber kennt aus aktiver Zeit. Also es ist ein hochkarätig besetzter Kader da bei Molfsee 2.
Finn hat uns auch noch eine zweite Frage mitgebracht.
Und eine ernste Frage natürlich, wie viel Energie hat er nach so einer wieder mal aufreibende Saison mit vielen Auf und Ab, vielen Krisen und am Ende doch wieder nach einem richtig guten Saisonabschluss. Ja, wie viel Power ist da nach so einer Saison? Ist der Akku komplett leer? Tankt er auf und ist wieder heiß? Wie ist er da aktuell aufgestellt?
Also da ist noch genau 1%, sodass man noch nicht die PIN wieder neu eingeben muss, sondern man kann das Kabel direkt in die Dose stecken und dann geht es auch relativ schnell wieder Richtung 100%, aber ist trotzdem so, dass die Pause jetzt zur rechten Zeit kommt. Es war eine anstrengende Saison, Finn hat es gesagt, mit vielen Höhen und Tiefen. Wenn es ein bisschen konstanter läuft, lässt man meistens ein bisschen weniger Energie, aber dieses Jahr hat es viel Energie gebraucht, dann auch eine gute Saison zum Abschluss zu bringen.
Gehen wir mal zur nächsten Frage weiter. Die kommt von Jonas aus Hannover.
Ich habe da mal eine Frage. Ich habe selber zuletzt den Beginn meiner Trainerausbildung absolviert und wollte einfach mal fragen, was es so für schöne Tipps gibt, um später selber mal in deine Fußstapfen zu treten oder zumindest als Co-Trainer neben dir auf der Bank zu sitzen. Vielleicht hilfst du mir ja weiter. Bis dann.
Ja, in erster Linie bei allem Ärger, den man manchmal so auch als Trainer hat, den Spaß an der Sache nicht verlieren. Das ist, glaube ich, ganz entscheidend. Dann geht es darum, so habe ich es zumindest immer gemacht, den Job, den man da macht, nicht für sich selber zu machen, sondern für die Spieler. Ich glaube, das gibt einem die größte Aussicht auf Erfolg und auch auf Spaß an der Arbeit. Und das dritte Ding ist, egal was passiert, lange durchhalten. Also kein Trainer gewinnt jedes Spiel und kein Trainer spielt jede Saison erfolgreich. Es geht darum, möglichst lange am Ball zu bleiben und bei sich zu bleiben. Dann wird man auch belohnt.
Dann habe ich noch eine Frage von Björn aus Bonn.
Moin Ole. Was mich interessieren würde, ist, wie ihr auf dem Platz die Fangesänge der Fans wahrnehmt. Also genauer gefragt, welche Fangesänge kennst du denn aus dem Werder-Block? Und vielleicht auch, was ist dein Lieblingsfangesang?
Ich werde jetzt hier kein vorsingen. Tatsächlich nimmt man im Laufe des Spiels eher so die Atmosphäre als Ganzes wahr. Sprich, ob es laut ist, ob es leise ist. Man achtet jetzt weniger auf die einzelnen Texte. Deshalb, ja, was ist so der beste Gesang? Jetzt gute Frage auch wieder. Ja gut, es gibt, wäre es jetzt einfach, hey, es war Werder, du bist der beste Club der Welt, wie das dann so immer halt weitergeht. Ne? Also das kommt mir jetzt gerade so in den Sinn. Aber grundsätzlich muss man wirklich sagen, und das ist auch jetzt kein Honig ums Maul schmieren bei den Werder-Fans, sondern es ist wirklich so, ich glaube, wir haben hier in diesem Stadion sehr, sehr oft eine Wahnsinnsatmosphäre, auch wenn man es vergleicht mit anderen Stadien. Wenn man auch sieht, wer auswärts mitfährt, wie viele von unseren Fans auswärts mitfahren, ist es wirklich so, hier einzulaufen oder halt auch auswärts vor unseren Fans zu spielen. Es ist so, man freut sich am Montag auf das Wochenende. Und das ist wirklich auch oder hat viel mit der Atmosphäre zu tun, die wir auch aufgrund unserer Fans erleben.
Sehr schön. Dann habe ich noch eine Abschlussfrage, die kommt von mir. In der Zweitligasaison war die Bilanz von Werder Bremen gegen Holstein Kiel negativ mit 2 Niederlagen. Ich weiß noch, dass du beim Hinspiel warst und nicht dabei. Da bist du erst kurz danach hergekommen. Im Rückspiel hier gab es auch wieder eine Niederlage. Was ist das Ziel in den 2 Spielen gegen Kiel in der nächsten Saison?
Na gut, wir gehen in jedes Spiel mit dem Ziel, das zu gewinnen. Das wird sicherlich auch in beiden Spielen gegen Kiel so sein. Ob es gelingt, hängt dann von mehreren Faktoren ab. Aber wir wollen zumindest unseren Teil dazu beitragen, dass es gelingen kann.
Und wie groß ist deine Vorfreude, nach Kiel zu kommen?
Ja, das wird sicherlich ungewohnt sein, in dem Stadion dann als Gegner aufzutreten. Aber ja, da freue ich mich natürlich drauf. Ich freue mich für Kiel, für den Verein, dass sie aufgestiegen sind. Und ja, trotzdem werden wir alles dafür tun, dass wir das Spiel in Kiel gewinnen.
Sehr gut, vielen Dank.
Alles klar, gerne.
Blicken wir mal ein bisschen auf die Fußball-Europameisterschaft im eigenen Land. Wie verfolgt Bundesliga-Trainer Ole Werner solche Spiele, habe ich mich gefragt.
Ja, da gibt es natürlich unterschiedliche Dinge. Also viele Spiele verfolge ich so, wie die allermeisten vermutlich auch. Einfach als Fan oder als jemand, der sich dann das Spiel gerne anguckt. Und natürlich ist es so, wenn ich Fußball gucke, achte ich vielleicht auf ein paar mehr taktische Details, als das jetzt ja die Kumpels neben mir auf der Couch tun, mit denen ich das dann zusammen gucke. Aber ansonsten gucke ich das ähnlich wie wahrscheinlich die meisten anderen auch. Ist auch so, dass der Fernsehbildausschnitt ja auch nicht immer dazu einlädt, um jetzt die ganz großen taktischen Dinge erkennen zu können. Und dann gibt's natürlich aber auch noch andere Spiele, die ich natürlich mit einem größeren Interesse verfolge. Das sind dann eher die Spiele, wo dann unsere Spieler mit auf dem Platz stehen. Oder auch Spieler, die man ja kennt, die man vielleicht in irgendeiner Form ja insofern beobachtet, als dass die interessant werden könnten für einen Verein wie Werder Bremen. Und das sind so zwei unterschiedliche Arten und Weisen, wie ich dann die einzelnen Spiele verfolgen werde.
Mhm. Inwieweit beeinträchtigt, du hast das ja gerade schon gesagt, was dieser spezielle Blick auf Spieler und taktische Trends eventuell anbelangt, aber vor allen Dingen die Spieler, das interessiert mich, inwieweit beeinträchtigt eine Europameisterschaft dahingehend deine Arbeit? Also nehmen sich Spieler vor so einem Turnier vielleicht im Training ein bisschen zurück, weil sie Angst haben, sich dann nochmal irgendwie zu verletzen, oder geben sich andere wiederum besonders viel Mühe und neigen dazu zu überdrehen, weil sie noch auf den Zug aufspringen wollen? Welche Auswirkungen hat das auf deine Trainingsarbeit zum Beispiel?
Ganz vielfältige Auswirkungen, die man vielleicht auf den ersten Blick immer mal gar nicht so wahrnimmt. Also das erste ist mal, dass wir meistens, wenn ein Turnier ansteht, eine relativ lange Pause haben. Das ist auch für mich persönlich gut, weil man mal Zeit hat, einen Akku aufzufüllen. Und das ist dann dieses Jahr, glaube ich, tatsächlich sind es 10-12 Tage länger, die wir Pause machen können, weil das Turnier ist. Das ist mal das eine. Und ansonsten ist es natürlich so, dass ja, das schon auch für viele Spieler, die in Frage kommen, natürlich eine Riesenmotivation ist, bei diesem Turnier dabei zu sein. Und das auch für sie ja ein persönliches Ziel ist, dass auch am Saisonbeginn schon klar ist, auf das sie hinarbeiten. Und das ist ja auch so, dass wir mit jedem Spieler immer wieder im Austausch sind, speziell natürlich auch zu Saisonbeginn, ein Gespräch führen, wo man auch individuelle Ziele festlegt, um einfach zu wissen, was für ein Spieler wichtig ist. Wenn dort natürlich jemand schon formuliert, dass er bei der Europameisterschaft unbedingt dabei sein will, weil es vielleicht seine letzte Möglichkeit ist, aufgrund des Alters, oder weil er vielleicht sagt, ey, ich bin jetzt an dem Punkt, dass ich so ein Turnier auch brauche, um mich weiterentwickeln zu können. Ja, oder auch, weil man einfach sagt, es ist großartig für sein Heimatland, sowas erleben zu dürfen. Dann ist natürlich auch klar, dass da dann auch in gewissen Nominierungsphasen, um Länderspielpausen herum zum Beispiel, das teilweise mal so ist, dass wenn dieser Spieler auf der Bank sitzt, das für ihn noch eine andere Komponente hat als Beispiel. Oder dann eben halt auch umgekehrt, wenn er spielt, wenn er gute Spiele macht, dass das für ihn nochmal eine andere Motivation, eine andere Komponente hat. Und sowas hat man natürlich als Trainer schon im Hinterkopf, ohne dass das jetzt wirklich dann die Entscheidung in den einzelnen Fällen immer beeinflusst.
Aber hat lass mich da kurz reingrätschen. Also kommt ein Spieler explizit dann auf dich zu und sagt, Trainer, ich muss spielen. Ich muss nominiert werden. Ich will mich zeigen. Ist das ein extra Argument, was du gegebenenfalls in so einer Woche dann einfach auch mal hörst?
Das ist eher so, dass ich ja schon auch mit Spielern spreche, wenn wenn sie spielen oder wenn sie nicht spielen, um über das Spiel zu sprechen. Ein größerer Konflikt wäre wahrscheinlich der, wenn ich sage, du pass auf, am Wochenende entscheide mich aus dem und dem Grund für einen anderen.
Genau.
Kann sein, dass du reinkommst. Und dann ist es schon so, dass man manchmal sagt, ey, das ist echt, du weißt, ey, jetzt ist Länderspielpause und ich habe gehofft zu spielen, weil steht noch nicht fest, dass ich nominiert werde oder wie auch immer. So, das sorgt dann nicht dafür, dass ich dann sagen kann, ich entscheide mich deshalb anders, weil das ist ja keine Grundlage für eine Entscheidung. Aber ich habe das natürlich schon im Hinterkopf, ja, und weiß, dass ich dann vielleicht auch in dem Gespräch darauf nochmal Bezug nehmen muss. Ja, und es ist auch teilweise so, dass man dann manchmal auch, nicht nur manchmal, sondern auch mit vielen Nationaltrainern oder auch Co-Trainern von Nationalmannschaften im Austausch ist und dann eben halt auch sagt, du pass auf, so und so fürs Wochenende, ich glaube nicht, dass ich den aufstelle, weißt du schon, wie, ob ihr den nominiert oder nicht. Also sowas kommt ja auch manchmal vor, dass man da einen Austausch hat und dann vielleicht auch Dinge irgendwo mit aufnehmen kann. Also das ist ja so mal ein praktisches Beispiel, wie einfach diese gesamte Nationalmannschaftsgeschichte irgendwo auch unseren Alltag ein Stück weit mit beeinflusst. Genauso auch das Thema hast du auch angesprochen. Wenn jetzt ein Turnier vor der Brust steht, ist für die Mannschaft vielleicht in der Saison nicht mehr um so wahnsinnig viel geht, die Nominierung des Spielers auch schon feststeht, kann es schon auch mal sein, dass jetzt jemand nicht noch angeschlagen ins Spiel geht, was er vielleicht in einer anderen Situation tun würde, weil er weiß, jetzt ist ein Turnier, steht vor der Brust, wenn ich mich jetzt verletzt, wäre halt wirklich blöd. Ist dann auch nicht im Interesse eines Vereins Risiko einzugehen, weil man natürlich auch dem Spieler diese Bühne bieten möchte. Ne? Und umgekehrt kann es aber auch so sein, und das gibt es ja auch, jemand weiß vielleicht, ey, meine Nominierung ist irgendwie auf Messers Schneide. Wenn ich jetzt ausfalle, dann senken sich diese Chancen eher, dass der natürlich alles dafür tut, um auf dem Platz zu stehen. Also es ist sehr individuell, sehr unterschiedlich, aber es ist auf jeden Fall so, dass das eine Rolle spielt. Ne?
Komplex auf jeden Fall und interessant, wie das tatsächlich sich auch niederschlägt. Einfluss hat so eine Europameisterschaft oder eine WM ja auf jeden Fall auch auf die Folgesaison. Du hast das gerade eben schon gesagt. Zum einen bedeutet es eine längere Pause für euch, was gut für die Regeneration ist, aber es bedeutet eben auch, dass die Nationalspieler meistens ein bisschen später in die Vorbereitung einsteigen. Was gibt es da zu beachten? Also wie musst du da drauf Rücksicht nehmen? Vielleicht der Verein auch. Braucht es einen größeren Kader, weil der ein oder andere erst zu einem späteren Zeitpunkt leistungsfähiger wird? Wie ist das?
Ja, auch das ist individuell natürlich davon abhängig, wie weit dann auch die Spieler mit ihren einzelnen Mannschaften kommen. Im Normalfall ist es schon so, dass wir versuchen, auch den Nationalspielern mindestens 3 Wochen Urlaub zu geben nach dem Turnier. So, das ist einfach deshalb wichtig, weil auch die Erfahrung zeigt, wenn du jetzt den Urlaub drastisch verkürzt, dann erhöht sich einfach die Verletzungswahrscheinlichkeit signifikant. Du weißt auch, dass die Spieler dann vom Kopf her teilweise noch ermüdet sind, einfach nicht die Aufnahmefähigkeit haben, die man dann in so einer Vorbereitung oder dann auch um den Punktspielstart herum eigentlich braucht, um leistungsfähig zu sein. Deshalb ist das eigentlich schon unser Ansatz und das ist natürlich dann individuell, weil wie gesagt, wir wissen noch nicht genau, wie weit die Mannschaften dann im Turnier kommen. Und dann wird das eben so abgesprochen. Natürlich ist das für die Trainingsarbeit in der Vorbereitung dann nicht optimal, weil dir ja zum Teil dann ja auch Schlüsselspieler in den Trainingseinheiten fehlen. Es ist nicht optimal, was das Bild einer Hierarchie angeht, weil natürlich auch auch Nationalspieler dann in so einer Gruppe auch mitunter eine sehr wichtige Rolle haben. Deshalb ist das etwas, womit man umgehen muss. Aber Das ist am Ende, glaube ich, bei allen Mannschaften irgendwo vorhanden. Natürlich gibt es Mannschaften, die mehr Nationalspieler abstellen. Da verändern sich dann nochmal Dinge. Auch, ja, es gibt auch Mannschaften in der Bundesliga, die kaum Nationalspieler abstellen. Die haben dann einen Vorteil. Mhm. Es gibt, glaube ich, auch durchaus Mannschaften jetzt in der letzten Bundesliga-Saison, die eigentlich immer sehr gut aus den Länderspielpausen kamen und da sehr effektiv arbeiten konnten. Man hat es auch gesehen und andere Mannschaften nicht so. Das ist zum Beispiel für mich auch ein Riesenunterschied, wenn ich Länderspielpausen vergleiche. In Kiel hatte man eigentlich immer nahezu alle Spieler da, ja, und konnte das wirklich nutzen, um richtig Schwerpunkte zu setzen, um auch intensiv zu arbeiten, Testspiele auf einem hohen Niveau durchzuführen. Das ist hier halt völlig anders, weil ja dann teilweise die Hälfte der Mannschaft nicht da ist. Und deshalb, ja, sind das schon Dinge, die dann von Verein zu Verein auch unterschiedlich sind, aber die für alle trotzdem auch irgendwie normal sind und die man auch gehandelt bekommt.
Wir haben über die Konsequenzen auf das Spielniveau, auf das Trainingsniveau, darüber haben wir gesprochen. Wir haben aber auch eine andere Situation, die, glaube ich, nicht ganz unwichtig ist, nämlich der persönliche Umgang mit den Spielern, die sich gegebenenfalls Hoffnung machen, dabei zu sein und es dann nicht sind. Wenn wir uns jetzt Marvin Ducksch zum Beispiel angucken, der, das weißt du besser als wir, vielleicht Hoffnung hatte, dabei zu sein, er ist es nun nicht. Ist das ein Thema zwischen euch? Sprichst du als Trainer mit diesen Spielern, musst du sie mal in den Arm nehmen und sagen, kommt noch eine neue Meisterschaft oder wir werden, weiß nicht, jetzt deutscher Meister?
Ja, es ist natürlich schon so, dass man dann, meistens ergeben sich diese Dinge ja auch, man muss nicht immer dann einen offiziellen Gesprächstermin dazu anberaumen, aber es ist natürlich schon so, dass wenn so eine Entscheidung dann anders ausfällt, als man das vielleicht dann auch für den Spieler gehofft hat, dass man natürlich schon mal auch ins Gespräch geht und einfach darüber spricht. Am Ende ist es trotzdem so, und das wissen die Spieler auch, es geht ja um zwei Sachen. Das eine ist, dass man selber seine Leistung bringen muss. Und das andere ist dann, dass ein anderer, sprich der Trainer, die Entscheidung treffen muss, nehme ich diesen Spieler mit oder nicht. Das ist ja etwas ganz Normales in unserem Geschäft. Das passiert ja bei uns jede Woche. Natürlich ist es was anderes, wenn es um eine Entscheidung geht, die dann erst wieder in 4 Jahren kommt, nämlich eine Europameisterschaft zu spielen oder vielleicht dann sogar eine Europameisterschaft im eigenen Land zu spielen. Das ist natürlich eine andere Tragweite. Aber am Ende, und das sage ich den Spielern eigentlich auch immer, und so ist es ja auch, du musst halt alles dafür tun, dass du selber sagen kannst, ich habe meinen Job gemacht, ich habe mich angeboten, ich habe wirklich alles gegeben, um dieses Ziel zu erreichen. Und dann muss dazu kommen, dass ein anderer sich für dich entscheidet. Und warum er das nicht tut, das kann ganz unterschiedliche Gründe haben. Und speziell, wenn man jetzt für Deutschland spielen will, gibt es einfach erstmal auch eine wahnsinnig große Konkurrenz. So. Und trotzdem ist es so, dass ein Marvin Ducksch wieder eine super Bundesliga-Saison gespielt hat. Nochmal mehr, wenn man auch einfach seine Karriere sieht und was er sich dann alles auch über viele Jahre arbeiten musste. Deshalb, glaube ich, kann er sehr stolz auf die Saison sein, selbst wenn der Nationaltrainer sich jetzt für andere Spieler entschieden hat. Gleiches gilt auch für Marco Friedl, der sicherlich ja natürlich das Ziel hatte, auch mit Österreich bei der Europameisterschaft dabei zu sein. Auch da muss ich sagen, wenn ich seine Leistung jetzt sehe, speziell auch nochmal nach dem Winter, hat er dafür alles getan. Mhm. Es gibt trotzdem offenbar Gründe, warum der Nationaltrainer sich anders entscheidet. Das ist in unserem Beruf so, das ist Teil des Berufs, das ist dann auch Enttäuschung natürlich, die da verständlicherweise dann hochkommt, und trotzdem ja lernt man, glaube ich, damit auch umzugehen, und der Blick geht nach vorn und dann geht man die nächsten Ziele an.
Das nächste Spiel kommt immer, sagt man ja. Und ein anderer, der es geschafft hat, dabei ist, den du auch trainiert hast, ist Niklas Füllkrug. Bringt eine andere Komponente natürlich so ein bisschen mit, als das, was da sonst noch so nominiert wurde. So will ich das mal formulieren. Du hast ihn trainiert, hattest du ihm damals zugetraut, dass er nochmal so eine deutsche Sturmhoffnung wird für unsere Nationalmannschaft?
Es glaubt uns niemand, aber wir haben in dem Sommer nach dem Aufstieg, meine ich, den Vertrag mit Niklas Füllkrug verlängert damals, und waren dann Gespräche im Trainingslager, und ich weiß noch, dass wir dann, also wir meine ich dann auch die sportlich Verantwortlichen, Clemens Fritz, Frank Baumann und ich, zu dritt am Tisch saßen und gesagt haben, wir glauben, wenn der fit bleibt und einen richtigen Lauf kommt, dass das wirklich jemand sein könnte, der im Winter, war es ja damals, mit vielleicht sogar mit zur WM fahren kann, weil er einfach schon auch ja eine außergewöhnliche Qualität hat, generell, und weil er eben halt auch ein Spielertyp ist, den man so in Deutschland kaum noch hat.
Ja.
Also glaubt mir heute keiner, aber, ja, aber wir haben es tatsächlich gehofft, beziehungsweise zumindest eine kleine Chance gesehen, so würde ich es formulieren.
Dann sind wir sehr gespannt, wie es ausgeht. Die letzten Turnierauftritte der Nationalmannschaft waren, sagen wir mal, enttäuschend, Ich glaube, so kann man das durchaus sagen. Die Stimmung im Land hat sich so ein bisschen allerdings wieder gewandelt, rechtzeitig vor dem Start, wie ich finde. Wie optimistisch bist du, dass wir eine gute Europameisterschaft spielen?
Ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass wir eine gute Europameisterschaft spielen, weil ich zum einen glaube, dass so ein Heimvorteil tatsächlich ein richtiger Vorteil ist, nochmal mehr in einem absoluten Fußballland wie Deutschland. Und auch, weil ich glaube, dass wir schon auch in den letzten Jahren nicht ganz so schlecht waren, wie wir oder wie es die Ergebnisse vielleicht glauben machen. Ich glaube, wir haben dieses Jahr viele deutsche Mannschaften mit auch dann zum Teil vielen deutschen Nationalspielern in internationalen Wettbewerben gesehen, die weit gekommen sind, die eine richtig gute Rolle spielen. Wir haben zuletzt eine Nationalmannschaft gesehen bei den letzten Testspielen, die, glaube ich, als echte Mannschaft aufgetreten ist und dann eben auch wieder diese außergewöhnliche Qualität zur Entfaltung kommt. Und ich glaube, dass das tatsächlich auch eine gute Überlegung war oder ist, eben wirklich auch zu sagen, wir brauchen nicht nur die besten Spieler, sondern wir brauchen wirklich die beste Mannschaft, die als Gruppe gut funktioniert, damit wir eben halt auch dieses Talent, das ohne Zweifel in der Mannschaft ist, zur Entfaltung bringen können. Und das, glaube ich, haben sie sich ganz gut überlegt, der Nationaltrainer und seine Kollegen. Und deshalb bin ich nicht nur optimistisch, sondern ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass wir weit kommen.
Trotzdem nochmal die gezielte Frage, worauf wird es aus deiner Sicht ankommen, damit es ein Sommermärchen 2.0 wird?
Ja, ich habe noch kein Turnier gespielt, deshalb fehlt mir da die Turniererfahrung, aber grundsätzlich geht's ja eigentlich um das, was ich gerade gesagt habe. Ich glaube, man braucht gute Einzelspieler. Die haben wir. Ich glaube, man braucht dann vor allem aber auch eine gute Gruppe mit einer klaren Idee auf dem Platz, was in so einem Turnier aufgrund der Kürze der Vorbereitung, aufgrund der unterschiedlichen Gegner, aufgrund des Spielrhythmus wahrscheinlich nicht so einfach ist, da immer alles bis ins letzte Detail komplett klar zu haben, aber dass zumindest eine Grundidee immer da ist, die dann auch zu den Spielern passt. Das, glaube ich, haben wir auch. Und dann brauchst du sicherlich in so einem Turnierverlauf auch ein Quäntchen Glück. Aber das habe ich ja schon mal gesagt, was ich davon halte. Also ich finde, man muss alles dafür tun, um dann noch dieses Quäntchen Glück zu brauchen. Und ich habe schon das Gefühl, dass man dafür alles tut und eigentlich ganz gute Voraussetzungen hat, dass es dann wirklich am Ende auf solche Dinge wie Tagesform oder Spielglück auch ankommt, um dann vielleicht sogar den ganz großen Wurf zu landen.
Zum Abschluss, Ole Werner, wer wird Europameister 2024?
Deutschland.
Sagt Ole Werner, Ex-Holstein-Coach und Bundesliga-Trainer des SV Werder. Danke, Ole.
Vielen Dank auch, hat Spaß gemacht.
Danke.
Bundesliga-Trainer Ole Werner. Wie war das für dich? Ihr habt auch eine Vergangenheit, oder?
Ja, ich war ja mal 13 Jahre lang Trainer beim SV Todesfelde. Und in der Oberliga sind wir uns damals begegnet, als Ole noch die U23 Holstein-Kiels gecoacht hat. Später hat er ja dann erst die Ligamannschaft übernommen. Er ist also nicht nur ein Schleswig-Holsteiner, sondern auch jemand, der es vom Nachwuchstrainer in die Bundesliga gebracht hat. Das zeigt, dass es auch junge Trainer aus der Oberliga schaffen können. Er ist das beste Beispiel. Auch deshalb habe ich mich gefreut, ihn wiederzusehen. Er hat ja auch erzählt, dass er Glück hatte. Er war zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. Ich denke, Glück wird auch ein Kriterium sein im Hinblick auf die Frage, was es für ein Sommermärchen 2.0 braucht.
Dem kann ich nichts hinzufügen. Für mich war es ein Riesenglück, an diesem Tag dabei zu sein.
Dann können wir ja jetzt alle sehr glücklich ins Bett gehen. Gute Nacht, Timmer.
Gute Nacht, Sascha.
EM 2024. Die Suche nach dem Sommermärchen. Ein Podcast von NOZ und MHN Medien. Ein besonderer Dank geht an unsere Kollegen Martin Schulte und Yannick Schappert für die redaktionelle Mitarbeit. Redaktion: Sascha Bodo Sievers, Tilman Wrede, Philipp Nicolai und Kevin Dittmann. Sprecherin und Schnitt: Kirsten Stünkel. Sounddesign: Marietta Osterloh. Social Media: Lukas Benker, Inge Kausch und Livecenter SAZ. Cover: Tinet Kehler. Und ein Danke geht außerdem an Sebastian König und den Uwe Seeler Fußballpark in Malente sowie unsere Helferinnen und Helfer im Hintergrund.